Dankeschön. Lebendiges Wasser, frisches Wasser. Davon sind wir abhängig. Wenn das nicht wäre, ne, müssten wir alle sterben. Und ohne das lebendige Wasser Jesus haben wir kein Leben. Aber mit ihm leben wir. Leben, sagt die Bibel, im Überfluss. Das ist mehr als nur Leben, existieren, sein und sich freuen und das typisch Menschliche mitmachen. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch Leben, dass ihr wirklich davon was habt, hohe Lebensqualität, dann bedeutet das mehr als nur fromm sein. Das bedeutet mehr als Sonntagmorgen in die Kirche gehen oder in die Gemeinde gehen und sich ein bisschen erfreuen, eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden vielleicht. So, erfülltes Leben, darum geht es. Jesus will uns Leben schenken. Schon in der Wüste hat er dort am Sinai gesagt, wenn ihr das tut, dann habt ihr Leben. Wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann habt ihr Leben. Das steht im 5. Buch Mose drin. Dann ist euer Leben lebenswert. Wisst ihr, das ist ja interessant, dass unsere christliche Theologie sich auf den Himmel fixiert hat. Das ist irgendwann zur Zeit der sogenannten Kirchenväter im 3. Jahrhundert, 2., 3., 4. Jahrhundert passiert. Da wurde es plötzlich wichtig, dass man sich auf den Himmel fixiert, dass man ja an den Himmel kommt. Das ist wichtig. Das ist doch gar keine Frage. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber wir leben wie lange hier? Also ich habe mir sagen lassen, dass ich wohl schon älter bin als 40. Und das scheint man mir auch abzusehen. Also man lebt länger als 40 Jahre in der Regel auf dieser Erde. Bei uns in Deutschland ist so das Durchschnittsalter vielleicht so um die 70, 80. So kann man alt werden. Und wenn ich mich jetzt mit 17 bekehrt habe, wolltest du da, wann hast du dich denn bekehrt? Wie alt warst du da? 30. Naja, wer hat sich denn mit 17 bekehrt? Davor. Wolltest du da schon gleich in den Himmel? Hättest du gar nicht geheiratet, ne? Das Leben ist schön. Ist das nicht schön, diese Sonne? In einer solchen genialen Entfernung befindet sich unsere Erde von der Sonne, dass wir nicht verbrennen, dass wir nicht Qualen leiden, dass wir so ein, also schaut euch mal das Grün an, ist das nicht fantastisch? Die Schatten, diese Bäume, das Blau da oben, trotz Vulkanasche. Es ist herrlich. Leben ist doch wunderbar. Oder wenn du auf dem Meer bist, ich habe ein paar Mal die Ozeane gekreuzt, den Ozean, den Atlantik, mit dem Schiff. Ach, ist das schön. Der Sonnenuntergang. Ich war in der Biscaya, mit einem kleinen Frachter. Stehe ich oben auf der Brücke, dann denke ich, was ist das denn da oben? Das war der Wellenkamm. Die Welle war so 5 Kilometer lang, sagte mir der Kapitän. Ja, war Sturm gewesen, Orkan. Ja gut, wir waren ein, zwei Tage nach dem Orkan dadurch, aber die Windstärke war noch immer gut 8. Das ist ein Erlebnis. Gewalt. So richtig Gewalt, ne? Und oder ich komme nach Brasilien. 3-4 Wochen sind wir da. Dann schaue ich am dunklen Himmel im Norden ein kennt ihr diesen Geschenkkorb? So ein Geschenkkorb, wo dann so ein paar Sachen auch noch so rausragen. Das war so am Himmel. Und das blitzte unentwegt. Unentwegt. Riesenlange Dinge. Und dann, ach, und war das herrlich. Meine Frau ging schon ins Bett und ich stand da draußen. Ich fand das so toll und das kam dann näher. Dann denke ich, was ist das denn für ein Geräusch? So, kannte ich alles noch nicht. Dann dachte ich, gehst du mal im Bett. Und dann habe ich mich gerade hingelegt. Bums macht's, bums macht's, bums macht's, bum. Was ist das denn? Ich gucke. So eine Eier. Kommen runter. Hagel. Hühnereier. Und ich gehe in mein Zimmer. Und das ist, ihr müsst euch vorstellen, der Hagel kommt von dort. So ist das Dach. Und in der abgewandten Seite, da ist unser Schlafzimmer. Einfaches Holzhaus. Kein Licht, kein elektrisches Licht, kein fließendes Wasser. Das war damals primitiv. Und dann kommen die Hagelkörner dorthin. Ich gucke. Oh wei. Und dann dachte ich, mach's, dass du wegkommst vom Fenster. Platsch macht's auch schon. Und da ist die Scheibe kaputt. Und das Hagelkorn geht die 8 Meter quer durchs Haus. Und bleibt vor meinem Bett liegen. Zurückgeprallt von der Wand, unterm Bett durch, und ich stehe plötzlich im Regen, weil die Dachpfannen kaputt gingen. Das war eine Gewalt. Nächsten Morgen haben wir es dann repariert. Sturm. Macht's, und dann war mein Dach weg. Ich stehe im Haus und erinnere mich plötzlich an einen Traum, den ich 2-3 Wochen vorher hatte. Und gehe nicht rüber auf die andere Seite, verlasse nicht das Haus, um zum anderen Haus rüber zu gehen, wo ein anderer Pastor wohnte. Das hat mir mein Leben gerettet. Gott hat mir einen Traum vorher gegeben. Gewalten, so eine Brocken sind vom Himmel gekommen. So eine Brocken. Aber nicht bei uns, sondern Luftlinie 30 Kilometer weiter. Innerhalb von ein paar Minuten, 75 Zentimeter hoch. Alle Dächer kaputt. Der Weizen war geerntet. Alles kaputt. So, also manche waren 4 Kilo schwer. In der Regel waren die 350 Gramm schwer, das waren solche Brocken. So ein guter halber Liter, ne? Eis ist ja leichter als Wasser. Also, Gewalt, Gott, das ist mein Vater. Der macht sowas. Wer kann das? Blitze, Donner, Wolken, Sturm, Erdbeben, Vulkane, alles ist in seiner Hand. Sonnenschein, das liebliche Singen der Vögel. Ist das nicht schön? Heute Morgen habe ich sie gehört. Ist das nicht schön, wenn die Vöglein singen? Oder nach? Oder wenn du im Wald bist, im Urwald, nachts die Zikaden. Ja, die halten dich wach, damit du nicht einschläfst. Weil es da Ungeziefer geben kann, das dir gefährlich werden könnte. Ach, es ist so herrlich, ne, das Leben zu genießen. 12 Kilometer über der Erde zu fliegen. Du siehst fast nichts. Du siehst da keinen Menschen mehr. Aber Gott sieht mich. Ich denke manchmal, du bist nur durch so eine dünne Haut getrennt von da unten. Und draußen eine 70 Grad Kälte. Und das Ding fliegt schneller als eine Gewehrkugel. Wir sind einmal einen Rekordflug geflogen von New York nach Brüssel. Das waren weniger als 6 Stunden. Und da zeigt es auf der Anzeige, das war eine 747, da sind wir knapp Schallgeschwindigkeit geflogen. Oh, so. Wahnsinn, was alles gibt. Ne? Und dann plötzlich rauf und runter und dann wollten sie Kaffee servieren, aber nicht bei dem Flug, ein anderer Flug. Und da wollten, das waren wir kurz vor Irland und dann, oh, da wollten sie Kaffee und das ging nicht und rauf und runter und rauf und runter und bang, nach links und nach rechts und dann, ach, die Leute waren ganz still. Dann sagte der Kapitän, also wir werden den Kaffee nachher servieren, kam aber nicht, wir sind dann in Düsseldorf gelandet, war dann keine Zeit mehr. Also, es ist schön, das Leben zu genießen. Sag mal, Schönheit, wenn ich so das Plakat da hinten schaue mit dem Wasserfall und dem Regenbogen, ich lebe, ihr sollt auch leben. Wald, der Duft des Waldes nach dem Regen, eine schöne Frau, das ist ein Genuss. Und das sagt ein Pfaffe, Pastor hier vorne. Ja, Gott hat uns schön gemacht. Gott hat uns schön, Gott, in der Bibel steht von der Schönheit der Frau geschrieben. Stimmt's nicht?
Ja.
Hast schon gelesen?
Ja.
Habt ihr einen roten Kopf gekriegt?
Nein.
Nein, nicht? Ah ja, die Religion, die christliche Religion hat aus den schönen Dingen oft ein mieses Bild gemacht. Ich bin nicht einer, der für ja, sagen wir mal, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich weiß, dass Millionen Menschen ihr Leben für Jesus gelassen haben, wegen ihres Glaubens. Ich weiß, dass jetzt Tausende in den Gefängnissen schmachten um Jesu Willen. Das ist eine Seite. Aber ich weiß auch, wie herrlich Leben ist. Und das möchte Jesus uns geben. Lebensqualität. Auch dann, wenn wir hungern. Auch dann, wenn wir angekettet sind. Auch dann, wenn wir nichts haben und uns alles weggeräumt ist. Es gibt ein Lied, das heißt, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Und weißt du, wie das entstanden ist, ja? Da kommt Johannes Menzer nach Hause und da sind nur noch qualmende Balken. Und wo ist seine Familie? Es ist alles abgebrannt. Und er setzt sich auf einen Balken und singt das Lied, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, so stimmt ich damit um die Wette aus allertiefstem Herzensgrund. Ein Schimpflied nach dem anderen an von dem, was Satan hat getan. Was? Ein Loblied nach dem anderen an von dem, was Gott hat mir getan. Oder dieses Lied, da erfährt er durch ein, das ist ja sehr bekannt, durch ein Telegramm, Spafford, dass seine Kinder beim Sturm ums Leben gekommen sind, auf dem Schiff. Die Frau hat es überlebt, Und er ist in Amerika. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Was den Unterschied ausmacht im Glauben an Jesus, ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Es ist das, was uns durch seinen Geist gegeben wird, weil wir Ewigkeitskinder geworden sind. Wir haben den Tod, das Sterben noch nicht, aber wir haben den Tod eigentlich schon hinter uns. Ich war bei meiner Beerdigung dabei. Bei der Taufe. Ne? Das haben wir schon hinter uns. Und es ist egal, was es ist. Ich habe gesehen, wie Menschen geheilt worden sind in einem Augenblick. Wir hatten eine Schwester, die habe ich getraut. Hilde war ja mit dabei. Sie hatte mittlerweile dann zwei Kinder und sie hatte einen Tumor im Kopf. Und der Neurologe, der hat mir die Platte gezeigt. Ich habe ihm gestern erklärt, ich habe ein bisschen Ahnung davon. Ich habe zwar nicht Medizin studiert, aber ich war auf der neurologischen Abteilung und habe mit den Ärzten immer zusammengearbeitet. Und das war toll und da konnte ich eine Menge lernen und so. Sah ich das und er sagte mir, wir müssen das operieren, aber es wäre nicht Hoffnung. Jesus hat sie geheilt. Er hat in einer Nacht, nachdem wir gebetet hatten, hier irgendwo von hier in die Nase einen Kanal geschaffen, als sie in Narkose war. Und also sie war im Schlaf und nächsten Morgen stand sie auf und war alles nass. Das Zeug kam raus. Keine Operation, nichts. Das war 1981 im September. Habe ich erlebt. Ich habe noch andere Sachen erlebt, ich sag dir du. Aber ich habe auch das Gegenteil erlebt. Ich habe auch erlebt, dass eine junge Mutter gestorben ist. Wir haben die Salbung, die Gegenwart Gottes während des Gebetes in ihrem Zimmer gemerkt. Wir wussten, Gott ist gegenwärtig. Und wir haben uns im Auto gesagt, jetzt wird der Herr sie heilen. Und sie ging heim. Krebs. Ich war vor Jahren in einem Zimmer, da sah ich einen Klecksmensch. Die Beine verbogen, die Arme verbogen. Ein Gesicht, das man die Augen abwenden wollte. Da lag ein runder Klecks im Bett. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe sowas noch nie gesehen gehabt, seitdem auch nicht mehr wieder. Aber ich schaute in glückliche Augen und diese Stimme, die Stimme dieser Frau, die kam und war voller Liebe, voller Trost und voller Getröstetsein. Es ist nicht das, dass Gott unsere Gebete erhört oder nicht erhört. Es ist das, dass wir wissen, wir kennen den Ewigen. Ich diene ihm nicht, weil er mir so viel Gutes getan hat. Das auch. Ich diene ihm, weil er Gott ist. Ich habe einmal die Stadt gesehen und jetzt vergesse ich sie nicht mehr wieder. Da will ich hin. Das ist wahr. Und das gibt mir Lebensqualität. Deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben, sein Gesetz, seine Tora, damit wir Lebensqualität haben und sie auch anderen weitergeben können. Das war das Thema auch gestern und vorgestern Abend. Es geht darum, dass wir Menschen ein Segen sind. Bevor ich noch ein paar Worte sage, ich habe hier ein herrliches Buch. Leider nur noch zwei Exemplare da hinten. Also mit diesem. Die Sprache der Propheten. Es ist die bewegende Geschichte von Eliezer ben Jehuda, der seinem Volk zwischen 1881 und 1921. In 40 Jahren in Israel, in Jerusalem, die Sprache wiedergegeben hat. Anlass war, dass dieser Halbwaise, der seinen Vater verloren hatte, von seinem ihn danach erziehenden Onkel aus dem Haus geschmissen wurde, weil er ein Buch hatte, das hieß Robinson Crusoe. Und das war ein weltliches Buch, aber es war in der heiligen hebräischen Sprache geschrieben. Irgendein gottloser, abgefallener Hebräer hatte das in die heilige Sprache übersetzt, was ja nicht sein durfte. Und das hat diesen kleinen Jungen so bewegt, hat ihn nie mehr wieder losgelassen. Und er hat Israel die Seele geschenkt, die Sprache. Ich habe wenige Bücher so bewegt gelesen wie dieses Buch. Das hat mir selbst die Tränen in die Augen gedrückt. Dieses Buch. Fantastisch. Die Sprache der Propheten. Sicher wollt ihr auch gerne die fünf Bücher Mose verstehen. Ich habe vor ein paar Monaten hier so ein Buch geschrieben, das heißt Tägliche Andachten. Das ist für unsere Missionsfreunde bestimmt gewesen. Tägliche Andachten, das kannst du immer benutzen, also ist ohne Tage, nur mit den Daten. Ich habe hier von heute, das sind immer 2 Minuten, schaut mal auf die Uhr. Da erhob sich Abraham, verneigte sich vor dem Volk des Landes, das ist von heute, vor den Söhnen Chet. Er redete zu ihnen und sagte, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe, Sarah, von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an. Nach der Trauer hat Abraham einen klaren Kopf und verhandelt über eine Grabstätte für Sarah. Er hat nichts und erklärt sich den Hethitern gegenüber als Bodenloser, dem nichts gehört als die Tote, die er jetzt begraben muss. Aber zuvor muss sie einen Ort haben, wo sie liegt, das ist er ihr schuldig. Das Hin und Her um den Kauf ist ergreifend. Hier kommen einige Formulierungen vor, wie wir sie aus Schriften dieser Zeit kennen. Der volle Kaufpreis, 400 Schekel, sowie beim Händler gängig, diese 3 Ausdrücke. Wie höflich und ehrerbietig gehen beide Seiten miteinander um. Es ist ungewöhnlich, dass der Vater eines Nicht-Israeliten genannt wird, Ephron, der Sohn Zohars, was davon zeugt, dass Ephron eine bedeutende Persönlichkeit ist. Die Hethiter sagen, du, Abraham, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Abraham verneigt sich 2-mal vor dem Volk des Landes. Abraham setzt als Fürst seine freundliche, ehrfurchtsvolle Art gegenüber dem Volk des Landes fort. Und jetzt kommt das Fazit. Das trägt ihm Hochachtung ein. Davon kann manch ein Christen nur lernen. Manch einer glaubt, dass das Christsein für ihn ein Freibrief ist, sich anderen Menschen gegenüber als höherwertig zu sehen. Christen sondern sich ab, weil die anderen gottlos sind. Sie wollen sich nicht anstecken lassen vom Geist der Welt. Jesus war mitten unter den Menschen, wurde von allen möglichen Leuten angefasst, aß mit Pharisäern und Zöllnern gleichermaßen und er will, dass wir es ihm gleich tun. Er weiß um die Kraft, die wir als Licht der Welt und als Salz der Erde besitzen. Wenn der Salzsack der Heiligkeit neben Ungläubigen steht, wird ihr Fleisch mit Sicherheit schnell stinken. Wenn aber einige wenige Körner hineindringen in das Fleisch, kann es vor dem Verderben bewahrt werden. Das wollte ich noch sagen, wenn ihr euch da bedienen wollt. Ja, ich möchte jetzt zum Wort kommen. Zunächst nochmal ein paar Sachen, die muss ich unbedingt noch loswerden. Warum ist das nicht mehr da? Ach doch, hier ist es ja. Das ist eine super Zeit, dorthin zu fahren, nach Israel. Okay? Und B, jetzt suche ich den Preis. Ach, da ist der Preis. 2000. Ach nee, 1370 pro Teilnehmer. Da könnt ihr nicht klagen. Da könnt ihr nicht klagen, nee. Also ich würde sagen, macht euch auf den Weg. Und das will ich untermauern. Ich kann sein, dass ich jetzt nicht ganz genau bin. Aber der fünfte oder sechste Zehnte, der früher in Israel gezahlt wurde, jedes Jahr wurde ja der Zehnte gezahlt. Der Zehnte des fünften Jahres oder der Zehnte des sechsten Jahres wurde dazu verwendet, eine Reise nach Jerusalem zu unternehmen. Aha. Also, rein in die Tasche, raus mit dem Geld, ab nach Jerusalem. Ne? Das ist doch wichtig. Macht das ruhig. Wir haben gestern über die noachitischen Gebote gesprochen. Das ist ungeheuer wichtig. Ich begreife es nicht, warum diese noachitischen Gebote, wer wissen will, was das ist, kaufe sich die MP3. Diese Gebote, die noachitischen Gebote, die für die Heiden der Ausweis sind, wenn sie sie denn halten, dass sie gerechte Heiden sind, diese sind so sehr wichtig, so ungeheuer wichtig. Und sie zeigen uns, weil auch die Apostel darauf Bezug genommen haben, im Aposteldekret, Kapitel 15, Apostelgeschichte 15, diese vier Dinge da. Kein Götzendienst, keine Hurerei, kein Blut, kein Ersticktes. Diese vier Dinge sind so wichtig. Nun wird gesagt, ja, warum so viel Negatives? Ja, damit das Positive herauskommt. Es gibt ja diese 613 Gebote in der Tora, wie die Pharisäer sie festgestellt haben, 613. Da sind 365 negativ, du sollst nicht, und 248 positiv. Jeden Tag eins, du sollst nicht. Ne? Und die 248 sagen die Weisen, das betrifft alle Knöchelchen, die wir haben, große und kleine. Das gibt dann 248. Ich bin nicht ein Mensch, der sich zu gut in der Anatomie auskennt, jetzt mit Zahlen. Ist jemand vielleicht hier, der mir da was sagen kann? So, die 10 Gebote, im Portugiesischen heißt es, Não terás outros deuses, além de mim. Não roubarás. Du wirst nicht stehlen. Und im Hebräischen steht dasselbe. Gott sagt, ich gebe dir mal einen Maßstab. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland im Haus der Knechtschaft herausgezogen. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst dir auch kein Bildnis machen, du wirst den Namen des Herrn auch nicht zum Aussprechen, du wirst nicht morden, Ehe brechen, Dinge über stehlen, dann nicht Dinge, die nicht stimmen, über andere Leute reden und zum anderen zuletzt, du wirst das, was anderen Leuten gehört, nicht für dich haben wollen. Das kannst du jetzt ablesen. Wenn du jetzt irgendeines dieser Dinge tust, dann weißt du, dass ich nicht mehr für dich dein Herr bin. Du hast mich auf die Seite geschoben. Weißt Bescheid? Daran kannst du ermessen, ob du mir dienst, ob du mich ernst nimmst oder nicht. Das ist wichtig. Das betrifft die 10 Gebote. Gott hat die 10 Gebote nicht abgeschafft. Er hat den Tanach, also die 3 Teile des Alten Testamentes, Mose, die Propheten und die Schriften, nicht abgeschafft. Hat er nicht. Er hat den Bund mit seinem Volk nicht abgeschafft. Aber was er getan hat, hat er, das heißt, er hat uns in seinen Bund mit hineingenommen. Das ist das Neue. Und das Neue an der ganzen Sache ist, nicht, dass er das Gesetz abgeschafft hat, denn das wird ewig bestehen bleiben. Das sagt er sogar in Matthäus 5. Und Christus ist nicht das Gesetzes Ende, sondern Christus, der Messias, ist das Ziel der Tora, ist das Ziel des Gesetzes, ist Inhalt und das ganze Thema des Gesetzes. Das bedeutet das, was Paulus dort sagt. Er wird doch nicht das Gegenteil von dem, was Jesus sagt, sagen. Und das Neue ist, dass sein Gesetz in unser Herz hineingeschrieben wird. Durch den Heiligen Geist. Wir kriegen ein neues Herz und da schreibt der Heilige Geist das hinein. Denn der Sinai, das war ja eine Sache, die zu Pfingsten stattfand. 50 Tage nach Pessach, nach dem Auszug aus Ägypten. Und dann waren ja diese selben Phänomene wie am Sinai auch in Jerusalem. Und da hat Gott durch den Heiligen Geist sein Wort hineingeschrieben in das Herz des Menschen. Er weiß noch nicht alles, das muss er noch lernen, das muss er ja lesen, das muss er ja noch immer wieder erneuern. Dazu kommt er ja auch zusammen. Und das Wichtigste ist die Lehre. Die höchste Form der Anbetung, will ich kurz einfügen, ist das Studium des Wortes Gottes. Es gibt verschiedene Stufen. Es gibt Gesang, es gibt Gebet und es gibt das Studium des Wortes Gottes. Nicht das oberflächliche Predigen, um den Leuten zu gefallen, sondern das Hineindringen in die Geheimnisse Gottes, um zu erfahren, was ist der Wille Gottes für mich. So, das ist so ungeheuer wichtig. Das ist der Unterschied. Und dann ist es so wie Abraham. Das haben wir eben gerade so gemerkt, an dem, was ich vorgelesen habe. Abraham war ein Fremder und beisaße. Ich bin ein Fremdling bei euch. Heute sind die Juden bei uns auch Fremdlinge, schon seit Hunderten von Jahren, fast 2000 Jahre, sind die Juden Fremdlinge und beisaßen bei den Menschen. Und sie hätten es so tun sollen, wie Abraham es tat, nämlich die Güte Gottes, das weite Herz Gottes unter die Menschen bringen, sodass die Leute sagen, ihr seid Fürsten Gottes. Leider nicht passiert. Schade. Israel hat am Sinai die Botschaft bekommen, ihr werdet mir ein Volk sein, ein heiliges Priestervolk für alle Völker. Und die Rabbinen sagen bis heute hin, ja, Gott will, dass wir den ethischen Monotheismus, den Glauben an den einen wahren Gott unter die Völker bringen. Und, haben sie es getan? Bisschen bei David, bisschen bei Salomo, der Rest ist Schweigen. Und wir haben gestern gesehen, wie schwer sich die Apostel getan haben, die Botschaft unter die Menschen zu bringen, bis Gott Paulus erwählte und dann die Christen, die Heiden, aber bei den Heiden war es dann auch so, die haben sich vom Judentum abgewandt. So sind uns die herrlichen Perlen der Erkenntnis Gottes verloren gegangen, zu einem ganz großen Teil. Ich bin ein bisschen rabbinisch heute Morgen, verzeiht mir das, es ist nicht evangelisch oder lutherisch oder so, reformatorisch. Psalmen, wir haben vorhin Psalmen gesungen. Ja, nicht Psalmen so und so viel, aber Psalmen von euch selbst oder wie auch immer. War sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. So. Das Wort Psalm heißt im Hebräischen Mizmor. 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 Woher kommt das? Das hat seinen Ursprung von Folgendem. Da ist ein Weinstock. In dem Weinstock steigt der Saft auf und schlängelt sich hoch in die Reben und geht hinein in die Traube und gibt der Traube den Geschmack. So entwickelt sich im Herzen, im Innern des Menschen eine Melodie, entwickeln sich Worte oder Gedanken, die noch gar nicht mal ausgesprochen werden können. Und es geht höher und es geht höher und es geht höher und es geht höher. Und dann äußert sich das in Lied und Worten. In einem Gesang und Worten. Und das ist ein Lied. Und das ist ein Mizmor. Und das ist ein Psalm. Da kann man sich nicht hinsetzen, so jetzt texte ich mal meine Lieder selber. Blum, 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 blum. Ne? So ein Quatsch. Wir merken schon, wo Dichtung ist, wo das Herz Worte entwickelt, die aus der Tiefe der Seele kommen, nicht so ein oberflächliches Geplapper. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit jüdischen Hintergründen, hebräischen Hintergründen beschäftigen. Dadurch werden wir reich. Wisst ihr, das hat mein Leben so verändert. Das hat mir gezeigt, wie wichtig mein Neben- und Mitmensch ist. Wie unwichtig. Und das will ich ganz, 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 ganz deutlich sagen. Wie unwichtig Riten und Religiosität und Frömmigkeit und all dieser Zirkus, den wir machen teilweise, ist. Wie unnötig das ist. Wir sollen natürlich sein. Warum sind die Leute hinter dem Herrn Jesus nachgerannt? Ich bin überzeugt, wenn der heute in Hersbruck auftreten würde, da würde die halbe Stadt hinter ihm herlaufen. Warum? Wer einmal in seine Augen reingeschaut hat, der wird ihn nie mehr vergessen. Wer einmal seine Worte gehört hat, der wird das nie mehr wieder vergessen. Das kann er nicht. Er war anders. Er war voller Güte. Er war voller Barmherzigkeit. Er war voller Liebe. Und das ist es, was die Menschen wollen. Das wollen sie von dir. Jetzt, ich bin gläubig, bekehr du dich. Sonst kommst du in die Hölle. Hör auf mit dem Saufen. Hör auf mit dem Huren. Hör auf mit dem Lügen. Hör auf. Der Mensch würde das ja auch ganz gerne machen, ja. Aber er kann das nicht. Weißt du, Egon stand am Weg und hat gestunken wie ein Schwein. Gewackelt hat er. Ich frage ihn, was ist los? Die Frau steht auch da. Ich kenne ihn als Alkoholiker. Ich sage, gut, dann komm mit. Er will mit in den Gottesdienst. Er sitzt da. Ich habe nie mit ihm über sein Alkoholproblem gesprochen. Nie. Ich habe nie gesagt, Egon, willst du frei werden? Dass er frei werden wollte, hat er ja deutlich gezeigt. Er stand an der Straße. Er hatte so und so viele Hektar von seinem Papa geerbt. Die waren mittlerweile alle durch das große Loch unter der Nase durchgeflossen. Jetzt lebt er in einer kleinen Hütte mit großen Ritzen aus Holz. Zwei Kinder. Er konnte auch nicht mehr arbeiten. Er hatte nur noch diese Bewegung. Armer Kerl, 34 Jahre alt. Eines Tages kniete er da. Seine Frau hatte sich bekehrt. Dass er überhaupt in die Versammlung kam, hat auch einen Grund gehabt. Sein Nachbar War nicht viel besser als er, hat zwar nicht so gesoffen wie er, aber da war auch nicht viel los, tote Hose ziemlich. Ne? Und das war so ein armer Schlucker, da habe ich gesehen, ach, der arme Sack, der braucht eine Hose. Dann hat Hilde ihm eine Hose gegeben und dann hat er gesagt, Mensch, ich habe doch eine. Dann gebe ich die dem Egon, damit er in die Versammlung kommen kann. Und deswegen kam dann Egon in die Versammlung, deswegen stand er dann da. Ich habe ja das Fenster runtergeschraubt. Ne? Naja, gut, das, weißt du, die haben dann auch nicht mehr dieses Verhältnis zum Wasser. Samstagabend kniet er da und heult und bekennt seine Sünde und wirft sein Leben in die Hände Jesu. Kommt nach Hause, schüttet alles aus, den Tabak wirft er raus, verbrennt er. Montag nimmt er sich die Hacke und geht arbeiten, der hätte ein Delirium kriegen müssen. Ich habe genügend solche Patienten behandelt. Frei. Das ganze Programm im Gehirn gelöscht. Habe ich erlebt. Wir hatten Abendmahl. Wir hatten in Brasilien immer richtigen Wein mit Alkohol, 12%. Hat er immer mitgemacht. Wenn ich glaube, dass Jesus heilt, dann heilt er richtig. Der ist nicht mehr rückfällig geworden. Das war so ein treuer Bruder, der lebt noch. Jetzt ist er 72. Hat eine schöne Familie, die Kinder haben sich auch bekehrt. Er hat sich ein Haus gebaut. Wenn er geschlachtet hat, hat er mir einen Anteil gebracht. Und das war wunderbar. Sein Beispiel hat dazu geführt, dass viele Menschen in der Umgebung nach Jesus gefragt haben. Angefangen hat es damit, dass Alwin ihm eine Hose geschenkt hat, die er von uns bekam. Und sagt, komm Egon, du brauchst das. Jesus will uns Lebensqualität geben. Es wird sich vielleicht an unseren äußeren Umständen wenig ändern. Vielleicht auch an unseren Schmerzen wenig ändern. Aber es wird sich etwas ändern in unserer Einstellung zum Leben und zu unseren Mitmenschen. Die Menschen um uns herum brauchen Lebensqualität. Mach ihnen doch das Leben schöner. Das hat Jesus getan. Wisst ihr, ich habe mir was anderes vorgenommen. Ich mache das mal zu. Ich werde euch was sagen. Jesus geht mit seinen Jungs, seinen jungen Männern da übers Land. Und dann kommt ein Leichenzug ihm entgegen. Was macht Jesus? Er sagt, bleibt mal stehen. Das, was dann passiert, das bewegt mich zutiefst. Das Leid dieser Frau geht ihm so zu Herzen, dass seine Jünger das bemerken und sehen. Und er ward innerlich bewegt. Warum? Muss er doch nicht. Er weiß doch, wie es im Himmel ist. Er hätte doch, hätte er nicht sagen können, liebe Frau, deinem Jungen geht's gut. Ich weiß, wie es im Himmel aussieht. Er hätte besser als jeder andere Mensch und Pastor und Psychologe und Psychotherapeut und Nachbearbeiter und so weiter diese Frau trösten können. Tat er nicht. Er sagt, bleib mal stehen. Komm Junge, steh auf. Warum? Jesus kümmert sich um mein menschliches Leid. Es tut ihm weh, wenn es mir weh tut. Er wird zwar nicht immer helfen, ich weiß nicht warum. Ich habe darauf keine Antwort, keiner hat darauf eine Antwort. Aber er tut das. Dann heilt er diesen Jungen, holt ihn raus aus dem Tod, gibt ihm seiner Mama. Die freuen sich wie verrückt. Eines Tages sagt die Mama, ich muss sterben. Jetzt muss er sie beerdigen. Und er ist auch gestorben. Der Junge. Sonst wird er ja noch leben, wüssten wir, ne? Blau Logo. Andere Sache, das sind 4000 Leute, die hören ihm zu. Und hören ihm zu und hören ihm zu und dann sagen die, die haben Kohldampf, die haben nichts mehr zu essen. Jesus hätte doch sagen können, und alle hätten keinen Hunger mehr gehabt. Ne? Er ist doch Schöpfer. Tut er nicht, dort steht geschrieben, und Jesus ward innerlich bewegt. Und sagt, gebt ihnen zu essen. Mir tut das leid, dass die Leute nichts zu essen haben. Was habt ihr denn hier? Naja, wir haben hier so sieben Brote und ein wenig Fischlein, sagt der Luther. Das waren vielleicht so ein paar kleine Sardinen, wie es sich im See Genezareth gibt. Übrigens, wenn ihr nach Israel kommt, dann geht dorthin und esst mal den Petrusfisch. Das ist zwar teuer, aber schmeckend. Das ist, ja, Tilapia heißt das. Tilapia, wir haben in Brasilien den Fisch auch gehabt. Der wurde importiert. Super. So. Und dann gibt er diesen Leuten zu essen. Und die sind froh, die sind jetzt satt. Und jetzt können sie nach Hause gehen. Er hätte doch sagen können, Leute, hört mal her, du machst halt nicht so einen Aufstand, ne? Tut er mal nicht so, wie wenn, ne? Das so wichtig wäre. Ihr habt jetzt die ganze Zeit hier geistliche Speise von mir bekommen. Das soll jetzt erstmal reichen. Ich wollte euch mal sowieso klar machen, wie wichtig es ist, dass man geistliche Speise kriegt und wie unwichtig leibliche Speise ist. Nein, dieses Beispiel und die Beispiele der Krankenheilung, denn die ganzen Kranken, die er geheilt hat, sind alle wieder gestorben, zeigen uns eins auf, und das hat die Kirche verdreht. Die Kirchenväter haben das verdreht. Durch den Einfluss des sogenannten Platonismus, durch die Philosophie der Griechen. Kleine Einschaltung. Als ich mich mit Platon beschäftigte, war ich begeistert von Platon, weil ich dachte, hier begegne ich plötzlich christlichen Gedanken. 400 Jahre vor Christus. Bis ich dann später lernen musste, das ist ein Quatsch. Die Kirche hat diese Gedanken von Platon übernommen und die widersprechen der Bibel. Gott hat uns den Leib geschaffen. Der Leib ist wichtig. Er ist genauso wichtig wie mein Geist, wie meine Seele. Deswegen heilt er. Deswegen weckt er aus den Toten auf. Das ist der springende Punkt. Gott kümmert sich um meine körperliche Beschaffenheit. Und die Kirchenväter haben gesagt, das Geistliche, das Geistige, das ist wichtig. Und im Judentum ist alles wichtig. Das Essen ist genauso wichtig wie das Fasten. Das Essen ist sogar noch wichtiger. Es wird viel mehr vom Essen gesprochen als vom Fasten. Das Essen ist ein Gottesdienst. Der Tisch ist der Altar. Das Essen ist ein Gottesdienst, Leute. Die Bibel sagt, fressen und saufen, ja, das ist nicht in Ordnung. Aber essen, Deswegen gibt es dieses schöne Wort von dem, was der Luther hat das ja total verkehrt übersetzt, das heißt Keuschheit. Das ist so, ne? Siehst du, eine Frau musst du weggucken, ne? Ja. Nein, das heißt Kraft über sich selbst, ein Kratäer. Das heißt also, dass man die Macht hat, sich zu beherrschen. Dass man das richtige Maß für alle Dinge findet. Wenn wir an Jesus glauben, wenn der Herr unser Herr geworden ist, dann bekommen wir ein Empfinden für das richtige Maß. Wir werden uns nicht voll fressen und voll saufen. Und wir werden uns nicht in anderen Dingen fertig und kaputt machen. Muss ich jetzt nicht extra noch erwähnen. Die Beschäftigung mit dem Judentum. Nicht diesem Modernen, nein, nein, sondern das, was die Väter, was die Weisen gelehrt haben vor 2000 Jahren. Die Beschäftigung damit und dieses schöne Wort von Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat mir eine höhere Lebensqualität geschenkt und hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, alles zu betrachten und für den Menschen da zu sein. Ja? Hört auf mit Ritualien. Ich habe es gestern gesagt, der Katholik betet so. Ne? Und so, wer? Und so? So, die Charismatiker. Ne? Wir haben ja alle unsere Formen. Ist ja auch gut. Wir können ja auch unsere Formen haben. Das ist ja notwendig, ist kein Problem. Gewisse Ordnungen, so eine Versammlungsordnung, ne? Anfangen und jetzt gehe ich über die Zeit. 12 Uhr sollte ich fertig sein, ist klar. Aber 10 Uhr beginnt. Aber stellt euch mal vor, wie wäre das denn, wenn du jetzt 3-4 Stunden zu Fuß gegangen wärst mit deinem Baby auf dem Arm und würdest dann hier nicht sitzen können, sondern würdest stehen 4 Stunden, 5 Stunden und der Heilige Geist wäre gegenwärtig. Und er würde dich erfüllen und die Menschen würden sich bekehren, die noch kommen, die Ungläubigen. Und es wäre eine Atmosphäre des Heiligen Geistes und du würdest deine 3-4 Stunden wieder zu Fuß zurückgehen. Wollen wir sowas?
Ja.
Zwischendurch nichts essen. Zwischendurch nichts essen. Ich schreibe gerade an einer Arbeit über die Erweckung zwischen 1919 und 1939 in Polen. Ich sagte euch, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich habe schon manch eine Träne vergossen. Wirklich. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, ich sage, ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Das geht mir ans Herz, was diese Menschen erlebt haben. Dann sind sie stundenlang gegangen. Und dann sind sie in den Wäldern überfallen worden, weil irgendwelche Pfarrer oder Priester Leute gedungen haben, um sie zu schlagen. Und die Erweckung ging weiter und es breitete sich aus. Und Tausende und Tausende und Tausende haben sich bekehrt, Geschwister. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein. Mir ist es ein Anliegen, Geschwister, dass wir den Nächsten im Auge haben. Unsere Mitmenschen, für sie da sind. Guck ihnen ins Angesicht. Wenn der Dame dort keiner hilft und die Kinder sich nicht um sie kümmern, kümmer du dich um sie. Wir haben die große Chance als Gemeinde Jesu, sozial tätig zu sein. Für Kinder, für Jugendliche, für geborstene Menschen, für Alkoholiker und für die Alten. Damit sie nicht so einsam sind. Darum geht es dem Herrn Jesus. Jesus sagt, ihr haltet alle diese Kleinigkeiten. Ihr verzehntet den Kümmel. Und den Kümmel könnt ihr meinetwegen auch verzehnten. Oder den Zehnten könnt ihr meinetwegen auch verkümmeln. Aber Er sagt, was ihr beachten müsst, ist das Recht, der Glaube, die Barmherzigkeit und die Liebe. Und das hat er bewiesen, bis er seine Hände am Kreuz ausgebreitet hat. Für die ganze Welt, für dich und mich. Amen. Herr Jesus, Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns unserem König und Herrn noch einmal die Ehre geben. Lass uns ihn preisen. Wir haben seine Güte erfahren. Herr, wir haben deine Güte erfahren. Wir haben deine Liebe erfahren. Wir sind so reich geworden in dir. Du hast uns mit Lebensqualität beschenkt. Hilf uns, dass wir das an andere weitergeben. Dass die Leute merken, wir lieben sie. Dass der Glaube an dich etwas ist, das sie brauchen. Für 60, 70 Jahre, ein langes, langes Leben lang. O Jesus, hilf uns, dass wir uns darauf fixieren, unserem Nächsten ein Nächster zu sein. So bitte ich dich, dass dein Wort in uns Fuß fasst, auf fruchtbaren Boden gefallen sein möge und dass wir noch einen glücklichen Tag erleben mit unserem Gott. Aber auch mit den Menschen, die du uns an die Seite gestellt hast. Mit der Frau, mit dem Mann, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Freunden, unseren Geschwistern. Gepriesen seist du. Amen. Amen.